Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Wir versprechen euch, es passiert nie wieder. Das hat die deutsche Bundesregierung gesagt, nachdem im Dezember 2016 der tunesische Attentäter Anis Amri am Berliner Weihnachtsmarkt 13 Menschen getötet hat. Und doch ist es wieder passiert. Am Samstag in Berlin am Christopher Street Day. Wieder war es eine Terrorfahrt. Wieder sind Menschen gestorben und wieder war es ein Behörden- und polizeibekannter Mann. Und ganz ähnlich ist es im Mai zu Winterthur passiert. Auch dort hat ein polizeibekannter Mann 3 Personen mit einem Messer angegriffen. Da stellt sich doch die Frage, wenn und wo passiert es wieder und wie können wir uns schützen?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Mein Name ist Fabio Schmid und ich frage mich schon, wie ist das möglich, dass Behörden wissen, dass Menschen potenziell gefährlich sind, dass sie im Gefängnis gewesen sind und sogar im Deradikalisierungsprogramm und trotzdem fahren sie dann mit terroristischen Absichten in eine Menschenmenge und töten Menschen? Ist der Rechtsstaat, egal ob in Deutschland oder der Schweiz, überfordert mit so Fällen? Und genau aus dem Grund rede ich heute mit dem deutschen Psychologen, Autor und Radikalisierungsexperten Ahmad Mansour. Herr Mansour, herzlich willkommen im Durchblick.
Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Sehr, sehr gern. Ja, wie kann es sein, dass es schon wieder ein polizeibekannter Mann einen Anschlag verüben konnte?
Ich bin überrascht, dass wir überrascht sind. Wir erleben seit 3 Jahren eine Radikalisierungswelle und die trifft ganz Europa. Wir haben fast jeden Monat einen Anschlag. Sogar in der Schweiz gab ja in Winterthur eine Messerattacke von einem labilen Mensch, aber mit einer islamistischen Ideologie. Und das war ehrlich gesagt eine Frage der Zeit. Was besonders in diesem Fall ist, dass dieser Mensch sehr bekannt war. Der war polizeilich bekannt, sollte eigentlich im Gefängnis sitzen, hat versucht, sich den IS anzuschließen, wurde von der Polizei beobachtet, absolviert und trotzdem war in der Lage, diesen schrecklichen Anschlag auch durchzuführen. Und das stellt natürlich ganz, ganz viele Fragen, die vor allem unsere Sicherheitsorgane jetzt beantworten müssen. Man kann hier von Versagen sprechen, auf unterschiedlicher Ebene, übrigens auch Justiz. Dann ein Mensch, der als Gefährder eingestuft wurde, der versuchte, sich den IS anzuschließen und nur eine Bewährungsstrafe bekommt, ist nicht nachvollziehbar. Man kann sogar ein Wort, der mittlerweile zu Unwort geworden in Deutschland, von Kuscheljustiz sprechen. Das wirkt nicht abschreckend.
Sie haben gesagt, er saß im Gefängnis, er war in einem Deradikalisierungsprogramm. Ja, und trotzdem dieser Anschlag, jetzt haben Sie gesagt, man hat versagt, aber wer genau hat versagt und hätte man den Anschlag denn verhindern können mit einigen Maßnahmen?
Also meiner Meinung nach müssen sich die Sicherheitsorgane, vor allem die Polizei, sehr viele kritische Fragen erlauben und dann Justiz. Deradikalisierung spielt hier überhaupt keine Rolle, weil vor allem das Gericht die Deradikalisierungsmaßnahme als Ersatzstrafe gedacht hat und das kann niemals funktionieren. Er war ja nur 2-mal da. Damit Deradikalisierungsarbeit gut funktioniert, muss sie vor allem im Gefängnis stattfinden und sie muss intensiver begleitet werden und auch kooperativ mit unterschiedlichen Fachpersonal im Gefängnis, mit der Sicherheitsbehörde, aber nicht zu sagen, naja, der ist gefährlich, da schicken wir ihn zu Deradikalisierungskurse und das wird irgendwie schon. Das ist das tatsächliche Skandal dabei.
Kommt der Rechtsstaat, egal ob Deutschland oder in der Schweiz, mit solchen Menschen, die eben polizeibekannt sind, auch ein bisschen an ihre Grenzen?
Na, definitiv. Das kostet ja enorm viele Ressourcen, solche Leute zu beobachten. Aber wenn Sie diese Frage beantworten wollen, dann müssen wir ein bisschen tiefer anschauen. Dann schon seit 2014 war uns bekannt, dass wir ein Problem mit Islamismus haben. Noch vor der großen Migrationswelle oder Flüchtlingswelle. Und trotzdem haben wir kein Problem, Menschen unkontrolliert ins Land zu lassen, ohne zu prüfen, was sie an Sozialisation mitbringen, was sie an Ideologie mitbringen. Und damit haben wir das Problem noch größer und größer gemacht. Wir durften hier nicht nur über die Attentäter, die gewaltbereit sind, sondern wir müssen auch über die Hintermänner und Hinterfrauen sprechen. Diejenigen, die täglich Menschen radikalisieren in dieser Gesellschaft. Wir müssen darüber reden, dass unsere Polizei seit 3 Jahren massiv überfordert ist mit Pro-Palästina-Demonstrationen, die täglich nicht anders tun, außer Polizei zu schikanieren, zu überfordern, zu beschimpfen und Vorwürfe zu machen. Es ist kein Wunder, dass in Berlin kaum jemand noch Polizist sein will. Das ist super gefährlich. Also es darf nicht nur, wir haben keine Ressourcen, um jetzt hunderte Leute in Deutschland zu absolvieren und zu beobachten. Man kann überall sparen, aber bitte nicht bei der Polizei. Und wenn wir schon bei den Lösungen sind, dann sollten wir nicht nur uns fragen, wie es dazu gekommen ist, dass diese Attentäter als Einzelmensch in der Lage war, einen Anschlag zu führen, sondern wir sollten als Gesellschaft gemeinsam schauen, wo haben wir versagt. Und wir haben versagt, weil wir ganz viele Leute ins Land gelassen haben, die wir nicht mal wussten, was sie mitbringen. Und wir haben versagt, weil wir 10 Jahre lang nicht bereit waren, im Namen von Identitätspolitik, linke Toleranz und Political Correctness über das Problem Islamismus zu sprechen.
Wo endet denn präventives Handeln des Staates und wo beginnen die Grundrechte des Einzelnen?
Wie meinen Sie damit?
Wenn man die Leute reinlässt und dann kontrollieren muss, mit was für einer Ideologie die reinkommen und so das präventive Handeln, um solche Anschläge zu verhindern.
Naja, erstmal das Land und der Rechtsstaat muss selbstbewusst auftreten. In Österreich, genauso wie in unterschiedlichen europäischen Ländern, müssen neue ankommende Menschen eine Integrationsvereinbarung unterschreiben. Und da steht, dass man Terrorverherrlichung, dass man Frauen verachten, dass man Homophobie, dass man Antisemitismus nicht akzeptieren wird. Und wenn dazu kommt, dann kann natürlich der Rechtsstaat in diesem Fall sagen, tut mir leid, dann haben sie ihre Chance verfehlt und sie müssen das Land verlassen. Das funktioniert übrigens auch in Deutschland gar nicht. Man kann enorm viele Straftaten begehen, bis man abgeschoben wird, ist das der Ausnahme und nicht der Normalfall. Und damit spielen wir übrigens auch mit der Akzeptanz für den Asylrecht in Deutschland. Asylrecht bedeutet nicht, ich habe jetzt das Recht, hier mein ganzes Leben zu bleiben, sondern es ist verknüpft an Bedingungen und diese Bedingungen haben wir nicht kommuniziert. Und das hat mit Grundrechten nichts zu tun. Natürlich kann ich nicht gucken, was die Leute in ihren Köpfen mitbringen. Das wird auch nicht funktionieren. Aber ich kann natürlich die Annahme kommunizieren, dass Leute, die aus Syrien, aus Afghanistan kommen, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine homophobe Einstellung mitbringen. Ich bin in so einer Gesellschaft groß geworden. Ich weiß, dass es nicht akzeptabel, wenn man Homosexualität gut findet in meinem Dorf oder in meiner Community. Und mit dieser Annahme versuche ich dann, diese Menschen zu erreichen. Ich versuche sie, ihnen die Grundwerte dieser Gesellschaft zu vermitteln. Wenn ich das aber nicht tun und nur die Annahme als rassistisch bezeichnet wird, dann können wir gute Nacht sagen. Dann wird es nie funktionieren.
Muss eine freiheitliche Demokratie denn akzeptieren, dass sich nicht jede Tat verhindern lässt?
Also auch mit der besten Präventionsarbeit und mit der besten Repressionsmaßnahmen werden wir nicht alles verhindern können. Und trotzdem ist die Quantität etwas, was wir verachten müssen. Die Frage ist, ob es einmal in 6 Jahren ein Anschlag passiert oder ob es jeden Monat ein Anschlag passiert. Und die Quantität ist leider da. A, weil wir eine Radikalisierungswelle erleben und B, weil wir in den letzten Jahren wirklich nicht mehr in der Lage waren, über das Problem offen zu sprechen. Wir sehen ja, wie viele politische Islam-Akteure aktiv sind. Wir sehen, wie groß ist die Propaganda in den sozialen Medien. Wir sehen, dass viele Menschen in Schulen mittlerweile die Scharia für besser halten als Grundgesetz. Und das sind europaweite Probleme. Und Sie haben ja Toleranz genannt. Toleranz bedeutet nicht Selbstaufgabe. Toleranz bedeutet nicht den Intoleranten die Freiheit geben, sondern Toleranz hat seine Grenzen. Und ich bin bereit, jeder Mensch zu tolerieren, solange wir uns einigen einig sind, welche Spielregeln in dieser Gesellschaft gelten. Aber ich kann nicht jemandem tolerieren, die Spielregeln abschaffen möchte und andere Spielregeln dann haben möchte.
Sie haben gesagt, wir sind in einer Radikalisierungswelle in Europa. Das heißt, Sie rechnen mit weiteren solchen Anschlägen?
Es tut mir leid, ich will nicht als Panikmacher. Ich habe es bei Markus Lanz 2024 gesagt, nach dem Attentäter in Solingen. Und da habe ich ganz, ganz viele Kritik bekommen. Aber ich sehe es in meiner Arbeit tagtäglich, vor allem seit dem 7. Oktober 2023, seit dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel, sehe ich, dass die Islamisten massiv unterwegs sind, dass sie sehr aktiv sind und dass sie es schaffen, Menschen auf Distanz zu Europa zu bringen. Deutschland ist ja Mittäter bei dem Genozid. Deutschland will nur Juden schützen. Das sind die Narrativen, die überall vorhanden sind. Und damit können die Islamisten gut arbeiten und sie erreichen ganz, ganz viele Leute. Wir haben es übrigens bei den IS genauso gesehen. Wenn die Bilder aus den Kriegszonen so brutal sind, und das sind ja die Bilder aus Gaza, dann kann man mit diesen Bildern Emotionen erzeugen, Menschen manipulieren und das passiert tagtäglich. Und deshalb ist mit weiteren Anschlägen zu rechnen. Man darf auch nicht vergessen, es geht hier nicht nur um IS. Es geht auch wie in Winterthur um Einzeltäter, die sich selber radikalisieren und die zu keiner Terrororganisation gehören. Wir haben eine Herausforderung mit dem Hamas und mit dem Hezbollah, die hier auch versuchen, Anschläge zu machen. Wir haben die Mullahs-Regime, die seit dem 28. Februar 2026 sehr aktiv in Europa. Wir haben den Anschlag in München, in Belgien, in der Niederlande, in England. Das sind ja Fälle, die wir vergessen. Und wissen Sie, was mich am meisten stört? Dass ich jetzt seit 2 Tagen eigentlich sehr präsent in Medien und sehr viele Anfragen bekomme. Und dann merke ich, dass die Fragen, die mir gestellt werden, sind die gleichen Fragen, die man vor 10 und 15 Jahren gestellt hat. Das heißt, wir haben so eine wertvolle Zeit verloren, um dazu zu lernen, weil wir jedes Mal sehr reflexhaft das Thema bearbeiten wollen und dann kommen die Politiker mit ihren inhaltlosen Kommentaren und mit Floskel und weiß ich nicht was und in 2-3 Monaten will keiner von dem Thema was wissen. Ich meine, was bedeutet das, wenn Politiker schreiben, wir lassen unsere Art und Weise zu leben nicht wegnehmen? Ich meine, unsere Art und Weise zu leben in Deutschland ist schon längst weggenommen worden. Ich habe Angst, zu einem Weihnachtsmarkt zu gehen. Ich kann mich als Migrant, als Muslim ohne Polizeischutz nicht aus dem Haus. Es gibt Menschen, die sich mit ihren Kindern nicht mal zum Schwimmbad gehen, die Angst haben, irgendwie abends oder nachts mit der U-Bahn nach Hause zu fahren. Da verlieren wir stückweise an Freiheiten und es verdient wirklich eine echte Debatte. Europa, übrigens auch die Schweiz, muss sich die Frage stellen, wie meistern wir eine multireligiöse, multikulturelle Gesellschaft? Die ist da, die ist die Realität, aber wie meistern sie nicht damit, dass wir das Thema verschweigen? Wie meistern sie, indem wir differenziert und sachlich die Problematik benennen und dann uns auf der Suche nach differenzierter Lösungsansätze? Tun wir das nicht, haben wir in Deutschland andere Akteure von Rechtsextremismus, die gerne das Thema übernehmen wollen, aber sie werden nicht Lösungen anbieten, die im Sinne unserer Demokratie sein werden.
Jetzt mal ganz ehrlich, steckt beim Thema Radikalisierung und Islamismus die politische Linke in einem Dilemma. Einerseits möchte man die Queer-Community schützen, andererseits aber auch keinen Fremdenhass schüren. Was ist jetzt Ihre Meinung dazu, jetzt gerade zu dem Fall am Samstag?
Ja, schauen Sie mal, wenn jetzt der Anschlag von Rechtsextremismus wäre, das ist absolut möglich. Wir haben auch Gewaltpotenzial unter Rechtsextremismus und wir haben ganz viele Querfeindlichkeit unter Rechtsextremisten. Werden wir nach so einem Anschlag sagen, Moment mal, wir dürfen jetzt nicht alle Deutsche, nicht alle Männer, nicht alle Weiße irgendwie im Verdacht ziehen? Oder werden die Aussagen so heftig sein, dass man auf Differenzierung verzichtet, um dann Aufmerksamkeit zu erzeugen? Auf beide Seiten ist das falsch. Aber die muslimische Community muss endlich verstehen, sie sind keine Kuscheltiere. Sie sind Teil unserer Gesellschaft. Und wenn in dieser Gesellschaft etwas schiefläuft, dann müssen wir das benennen. Wenn ich über Homofeindlichkeit in der muslimischen Community spreche, wenn ich über autoritäre Erziehungsmethoden, über Gewalt als legitime Erziehungsmethoden in den Familien, dann meinte ich diejenigen, die das betreiben. Und ich meinte nicht jeder Muslim. Wir haben 7 Millionen Muslime. Wenn wir über Islamismus sprechen, sprechen wir über Attentäter, über politischer Islam, aber wir sprechen nicht über alle Muslime. Also diese Übersensibilität, die schützt die Muslime nicht, sie bevormundet sie, sie sperrt sie vor weiterer Entwicklung der besser notwendig ist, um diese Menschen in der Gesellschaft besser zu integrieren, um ihnen ein Islamverständnis zu präsentieren, der ohne Wenn und Aber unter Demokratie und Menschenrechte steht. Tun wir das nicht im Namen von Political Correctness und weiß ich nicht was, Antirassismus, dann betreiben wir meiner Meinung nach nicht anders als eine positive Rassismus. Ich habe es mal genannt, der Rassismus der niedrigen Erwartungen. Wenn solche Probleme in einer anderen Community ist, dann gibt es eine Debatte, eine heftige Debatte, dann spricht man darüber. Wenn es aber in muslimischen Community ist, dann schweigen wir. Und das soll überhaupt Toleranz bedeuten? Bullshit.
Wenn Sie jetzt morgen der Bundesregierung oder bei uns, dem Bundesrat, jeweils 3 Empfehlungen geben können, welche Maßnahmen würden Sie als erstes umsetzen, um solche Taten in Zukunft möglichst zu verhindern?
Also um transparent zu sein, das tue ich gerade mit dem Innenministerium. Ich gehöre zu dem Gremium Islamismusbekämpfung und Islamismusprävention und wir sind gerade dabei, in den letzten Monaten umfangreich genau solche Maßnahmen zu entwickeln oder vorzuschlagen. Wir können sie ja nicht durchsetzen, das muss das Innenministerium tun, auch mit Kommunikation und Absprache mit den Ländern. Aber für mich gibt es 3 Sachen, die enorm wichtig sind. Erstmal Repression. Die Strafen im Bereich Islamismus müssen abschreckend funktionieren. Ein versuchten Ausreise zu IS ist kein Falschparken, sondern ein schwerwiegende Straftat, der entsprechend auch bestraft werden muss. Und zwar nicht mit Bewährungsstrafe, sondern man muss mehrere Jahre im Gefängnis sitzen. Das ist machbar. Zweitens Prävention in Schulen, in Gefängnissen, in Jugendzentren. Überall, wo die jungen Menschen da sind, müssen wir alles tun, um sie zu erreichen, unsere Werte zu vermitteln und zu gewinnen, bevor die Islamisten sie für sich gewinnen. Übrigens, hier spielt die Social Media eine enorm große Rolle, weil wir da kaum vorhanden sind mit unserer Demokratie, politischer Bildung, Aufklärung. Ich fange gerade an, ein Projekt, wo wir widersprechen, wo wir Gegennarrativen in den sozialen Medien, wo wir hingehen, wo die Jugendlichen sind, wo die Propaganda stattfindet und laut werden wollen. Und drittens, und das ist auch enorm wichtig, nicht nur Attentäter anschauen, sondern die Hintermänner und Frauen. Und das bedeutet der politische Islam. Der darf kein Partner sein, der darf nicht geduldet werden, sondern alles Mögliche an Repressionen, an Aufklärung muss betrieben werden, um diese Menschen klarzumachen, ihr werdet in Europa euch nicht wohlfühlen. Es ist absurd, dass die meisten Islamisten in Europa sich wohler fühlen als in den meisten muslimischen Ländern. In den meisten muslimischen Ländern ist der politische Islam, der Muslimbruder, verboten. Diese Menschen können sich da nicht frei bewegen. Und deshalb kommen sie nach Europa und nutzen unsere Freiheit und Toleranz, um genau diese intolerante Ideologie zu verbreiten. Da muss es eine komplette Veränderung der Politik zu mehr Sanktionen, zu wenig freier Räume für Feinde der Demokratie.
Herr Mansour, vielen Dank für Ihre Zeit und das spannende Gespräch.
Sehr gerne. Schönen Tag noch.
Wenn dir die Folge gefallen hat und du noch mehr von uns hören willst, dann abonniere uns doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst. Dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabian Schmid. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.